Darüber machen wir uns heute Gedanken, nachdem wir am letzten Sonntag über die Sehnsucht nach Liebe nachgedacht haben, geht es heute Sehnsucht nach Sinn. Und ich zitiere Julia. Hey, ich sehe keinen Sinn im Leben. Das geht mir jetzt schon so recht lange so. Ist nicht so, dass ich mich umbringen würde oder so. Nein, das würde ich meiner Familie niemals antun. Doch ich sehe wirklich keinen Sinn. Meine Freunde sehen alles so wie in einer Glaskugel. Ach, das Leben ist doch so schön und was soll ich heute nur anziehen? Oder, oh, seht doch nur den Regenbogen und. Ich aber sehe die Welt, wie sie ist. Kaputt, dreckig, grausam. Was haben wir denn für einen Sinn im Leben? Ich begreife das einfach nicht. In jedem Augenblick kämpfe ich dagegen an und sage mir, dass es irgendwann alles gut werden könnte. Ich bin 16 Jahre alt und die meisten von euch denken, ah, typisch, in der Pubertät. Ich finde es einfach sinnlos. Ich meine, wir werden geboren, kommen in den Kindergarten, gehen in die Schule, machen einen Abschluss, gehen studieren oder arbeiten, haben einen Partner bekommen, Kinder gehen in Rente und sterben. Ich meine, was hat das für einen Sinn? Und übrigens, ich will wirklich keine Kinder. Ich will auch nicht heiraten. Und das meine ich beides sehr ernst. Und ich denke, dass ihr mir helfen könnt. Oder ich denke eben nicht, dass ihr mir helfen könnt. Und bitte lasst eure dummen Kommentare, die mich noch mehr hinabziehen. Bitte, aber wenn mir jemand wirklich helfen möchte, würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann gibt es zwei Antworten an Julia. Du machst dir einfach viel zu viele Gedanken. Klar hat das Leben keinen richtigen Sinn, aber ich denke, die Aufgabe von jedem ist es, einfach einen Sinn zu finden, wie zum Beispiel Träume verfolgen oder dir einfach ein eigenes Lebensziel zu setzen. Und jemand anderes sagt, ich weiß auch nicht, vielleicht solltest du einmal etwas ausprobieren, etwas Neues. Etwas, das dir Spaß macht, vielleicht hast du dann auch wieder mehr Spaß am Leben. Und jetzt bist du dran. Jetzt machen wir die nächste halbe Stunde ein offenes Mikrofon und du sagst, was deine Antwort wäre an Julia. Aber wir haben schon gehört in der Einleitung von Adrian, vielen geht es so wie Julian und sie zerbrechen an der gefühlten Sinnlosigkeit des Lebens. Mein erster Gedanke, ich bin mehr als Gemüse. Dieser Satz ist nicht von mir, sondern von jemand aus unserer Kirche, von Hans-Uli Sprenger. Er hat nämlich gesagt, ohne die Sehnsucht nach Sinn könnten wir auch ein Stück Gemüse sein. Das hat er gesagt am Fenster zum Sonntag in dieser Sendung. Und dann sagt Albert Einstein, also die passen ja zusammen, die beiden, die haben immer kluge Gedanken, wer keinen Sinn im Leben sieht, ist nicht nur unglücklich, sondern auch lebensunfähig. Die Sehnsucht nach Sinnerfüllung im Leben eines Menschen ist eine tiefe Eigenschaft, die wir haben. Ich würde ja gerne mal mit einem Elefanten sprechen, was er, wie sein Leben sinnerfüllt ist, oder einen Löwen, sein Sinn wird sein, wie kriege ich die nächste Antilope unter die Krallen. Das ist wahrscheinlich sein Sinn, aber was ist es wirklich? Viktor Frankl, der Erfinder der Logotherapie und Existenzanalyse, also Logotherapie heißt auch eigentlich Sinntherapie, der hat Folgendes gesagt. In uns ist eine tiefe Sehnsucht angelegt, für unser Leben eine großartige Bedeutung und einen umfassenden Lebenssinn zu entdecken. Es ist uns angelegt. Er hat sich zusammengetan in jungen Jahren mit Adler und der hat mit dem Psychologen Adler. Und weil der Viktor Frankl immer wieder die Frage nach dem Sinn gestellt hat, er wurde richtig nervig an in dieser Gruppe, wo da der Psychiater Adler war, dass Frankl ausgeschlossen wurde aus dieser Gruppe. Das war wahrscheinlich der Sinn, dass man ihn ausschließt. Und er sagt weiter, es liegt im Wesen des Menschen, dass er nach Sinn fragt, dass er auf der Suche nach Sinn ist. Und bis zum Ende seines Lebens und ist 1997 verstorben, Viktor E. Frankl, hat er sich den Studien der Sinnfrage gewidmet und hat dabei auch die religiöse Komponente einbezogen. Er war Jude und wohnt in Wien. Und als die Nazis dann Österreich einnahmen oder sie sich einnehmen ließen, da kam er ins Konzentrationslager und überlebte es. Und er schrieb danach ein Buch über diese Geschichte und sagte, trotzdem Ja zum Leben sagen. So hieß das Buch, hatte mit 40 Jahren geschrieben. In seiner Praxis, weil das die Sinnfrage ihn so beschäftigt hat, in seiner Praxis heißt es, hatte vor allem viele, weil er ja sehr berühmt, auch später wirklich weltbekannt war, mit seiner Logotherapie und Sinntherapie, hatte viele Reichen und Schönen und Künstler und einfach so diese obersten 10.000 in seiner Praxis gehabt. Und er hat sich dann die Gedanken gemacht, warum kommen gerade die, die eigentlich keinen Grund hätten, weil die haben doch einen Sinn. Künstler sind reich, bekannt und so weiter. Und er hat festgestellt, er schreibt, viele von ihnen waren gepackt von Sinnlosigkeit, Verzweiflung, Schlaflosigkeit und hegten Suizidgedanken. Und er hat gesagt, was ist das? Und dann hat er ein Wort entwickelt und das heißt, sie leiden unter dem Gefühl eines existenziellen Vakuums. Man geht heute davon aus, und das sagt auch Frankl, dass 20% der Menschen, die an einer Neurose leiden, dass das der Ursprung in diesem Gefühl der Sinnlosigkeit liegt. Das heißt nicht, das Gefühl der Sinnlosigkeit ist eine Krankheit, sondern wenn das Gefühl der Sinnlosigkeit so stark wird, kann es zur Krankheit werden, kann eben eine Neurose entstehen. Also nicht die Sehnsucht nach Sinn ist eine Krankheit, aber es kann krankhaft machen. Einer, der das scheinbar auch weiß, Niki Lauda, der hat vor allem Folgendes gesagt, der war ja berühmt und bekannt und so weiter, und dann sagt er doch eines Tages, mir ist die Sinnlosigkeit meiner Sportkarriere aufgegangen. Es gibt Wichtiges im Leben, als mit dem Auto im Kreis herumzufahren. Habe es satt, blöd im Kreis herumzufahren. Okay. Mein Fazit daraus, aus diesen paar Gedanken, ich glaube, wir Menschen sind Sinnwesen. Es gehört dazu, es ist Sinnwesen. Siegfried Schulz, ein bekannter Soziologe, schreibt, er sagt, das 21. Jahrhundert wird wie nie zuvor die Frage nach dem Wozu stellen, nach dem, was zeitlos war und gut ist. Die zu Beginn erwähnte Julia ist ein Beispiel dafür. Das ist ja nicht erst von gestern, also ist ja ein aktuelles Beispiel von der Julia. Ich habe einfach den Namen geändert, aber könnte vielleicht irgendein Name sein. Und deshalb ist schon interessant, die Frage zu stellen, und wenn man ins Internet geht, mal einfach das eingibt, die Frage nach dem Sinn des Lebens, dann ist alles voll davon und Bücher sind voll davon. Und deshalb habe ich mir einen zweiten Gedanken überlegt, den ich mit euch teilen möchte. Was bietet sich denn an für uns, Sinn zu haben? Ich möchte ein paar Dinge aufzeigen und auch ein paar Dinge hier aufschreiben, was sie anbieten könnte, als was Sinn geben könnte. Zum Beispiel, ich weiß, viele lachen immer über diese Person und die einen meinen, ich möchte immer eine Anspielung machen auf meinen Kollegen Wilf, aber das ist nicht so. Es gefällt mir einfach. Also, Genuss. Ich finde, genießen ist etwas ganz Geniales. Wirklich. Ich liebe es, wenn Brigitte zum Beispiel einfach mal nur für mich ein schönes Nachtessen macht und ich kann das dann genießen, weil sie kann das genial, da kommen noch Kerzen auf den Tisch, ganz normal. Nur für mich. Ich kann das genießen. Oder mit Freunden zusammen einen Abend zu verbringen, ich kann das genießen. Oder ich konnte es genießen, letzten September mit dem Fahrrad von Innsbruck nach Venedig zu fahren durch die Dolomiten. Ich konnte es genießen. Einfach so. Das ist wirklich was Tolles. Es ist schon eine Gefahr, wer nicht genießen kann, ist die Gefahr, dass er für andere ungenießbar wird. Das ist eine Gefahr. Genieß doch das, was du hast. Jung, schön und reich sein, das Leben genießen, das ist doch super. Aber was geschieht, wenn ich das nicht mehr kann genießen? Ich werde im Rollstuhl herumgefahren, ich bin irgendwo krank und kann mich nicht mehr bewegen, kann nicht mehr schön essen. Es muss alles ein Matsch sein, sage ich mal, dass ich es irgendwie noch nehmen kann. Ist dann solch ein Leben nicht mehr mit Sinn erfüllt? Wenn das ja die oberste Maxime sein sollte, genießen. Wenn genießen mein ganzer Lebenssinn ist, dann stehe ich wirklich in der Gefahr, eines Tages abzustürzen, wenn ich nicht mehr genießen kann. Ein weiterer Gedanke, müsste man eigentlich sagen, das uns Sinn gibt, ist doch ein Partner oder Liebe, Partnerschaft. Oder meine, frag mal jemand, der frisch verliebt ist, ob das für ihn Sinn macht. Wahrscheinlich gibt es fast nichts anderes. Wenn man verliebt ist, dann ist das sinnvoll. Und das ist auch toll. Ein Gegenüber zu haben, das einem liebt, wo man angenommen ist, das ist eine tolle Sache. Sinnvoll. Man könnte fast sagen, wir sind dafür geschaffen, dass wir ein Gegenüber haben. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, ganz am Anfang heißt es sogar von Gott, als er den Menschen machte, sagt er, ich mache dir ein Gegenüber, das mit dir ist, das dir ein Gegenüber ist. Du bist für das geschaffen. Wir sind nicht als Einzelgänger geschaffen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Natürlich ist eine Partnerschaft sinnvoll, aber macht es auch wirklich, ist es wirklich der Sinn? Was sind denn, haben dann jene, die ungewollt Single sind oder wieder alleine sind, weil der Partner schon verstorben ist, haben die denn kein sinnerfülltes Leben? Wenn das der Sinn ist vom Leben? Aus zwei Gründen finde ich das bedenklich. Ich sage zwei Dinge. Wenn wir meinen, der Partner ist der, der mir Sinn gibt, dann ist das einfach eine maximale Überforderung, den ich vom anderen erwarte. Das ist genau gleich wie im letzten Sonntag, wo ich über das gesprochen habe, Sehnsucht nach Liebe. Wenn ich das von einem Menschen erwarte oder von meinem Partner, ist das eine Überforderung. Er ist gar nicht in der Lage, also Brigitte ist nicht in der Lage, meine Frau, den Tank meiner Sinnerfüllung zu füllen. Sie kann es versuchen und sich Mühe geben und ich auch, aber wir schaffen es nicht. Es ist eine Überforderung. Und ich bin überzeugt, viele Beziehungen zerbrechen daran, weil es eine Überforderung ist. Und das Zweite, was ich auch bedenklich finde, ist, was ist, wenn der Partner, der Sinn meines Lebens ist, stirbt? Natürlich, Brigitte und ich sagen immer, es wäre am schönsten, wenn wir zusammen gehen könnten. Das wäre am schönsten, oder? Flugzeug fällt runter und fertig. Beide. Ist auch nicht schön, wenn es runtergeht, aber wir wären dann beide nicht mehr da. Ich habe inzwischen in meiner Zeit als Pastor einige Menschen in der Trauerzeit begleitet. Es ist schlimm, wenn das Haus plötzlich und das Bett neben einem plötzlich leer ist. Das ist schlimm. Es braucht enorm viel Zeit, diese Trauer zu verarbeiten. Und diese Zeit braucht es. Man kann nicht zur Tagesordnung einfach übergehen. Man muss dem ins Auge schauen. Aber wenn der Partner Lebenssinn ist, dann komme ich aus dieser Trauer nicht mehr heraus. Weil wenn die Trauer das Fundament ist meines Lebens, dann fällt dieses Fundament ja weg. Worauf stehe ich dann? Dann geht es nicht. Dann ist die totale Verzweiflung und die Sinnlosigkeit vorprogrammiert. Wenn es das nicht ist, dann sind es vielleicht die Kinder. Das ist doch auch so, das ist doch schön, wenn wir Kinder haben. Jemand schreibt, ich sehe einfach keinen Sinn mehr in meinem Leben. Was soll ich machen? Ich gebe es offen und ehrlich zu, der einzige Grund, wieso ich noch da bin, ist, irgendwann mal Kinder zu haben, so dumm, wie es klingt. Also darin liegt der Sinn. Kinder zu haben ist wirklich eine sinnvolle, sogar eine großartige Sache. Also ich erinnere mich enorm gut, die oben links, das sind unsere drei Kinder, und oben links, das ist die erste, die Nadine, als 8. April 1989, ganz früh morgen ins Spital gefahren, dann ungefähr ein paar Stunden später wieder nach Hause, weil die Nadine geboren wurde. Ich war beschwingt. Ich habe mit Freude die Geburtskarte fertiggestellt, die Brigitte bereit gemacht hat, mit beiden Namen. Wir wussten ja nicht, wie es wirklich heißt. Und auf die Post und angerufen und geht einfach nichts Schöneres. Oder? Geht doch nichts Schöneres. Und jetzt sind es die Enkel. Aber was ist, wenn die Kinder eines Tages aus dem Haus gehen? Die links oben, die ist jetzt, wird dieses Jahr 35, schon lange ausgezogen. 2016 sind unsere Kinder, waren Brigitte und ich alle 2 Monate auf dem Flughafen und haben eines verabschiedet, die mittlere Tochter 1 Jahr nach Südamerika, die älteste Tochter 1/2 Jahr nach Nordamerika und der Sohn nach Asien. Und der Sohn ist bis heute nicht zurückgekehrt. Er ist verheiratet in Amerika. Es war schmerzlich, aber nicht sinnlos. Nicht sinnlos. Denn wenn die Kinder der Inhalt des Lebens sind oder der Sinn des Lebens sind, dann stehen wir in der Gefahr zu klammern, zu erwarten, die müssen doch da bleiben. Und die Kinder müssen sich dann losreißen. Ich erinnere mich an einen jungen Vater, ja, Familienvater. Die Mutter verlangte von ihm, dass er sie jeden Sonntagnachmittag besucht. Ja, die Frau und der Sohn, die waren glücklich. Glaubt ihr das? Er fühlte sich verpflichtet und die Mutter erwartete dies, dass er kommt. Keine gute Idee. Wenn Kinder den Inhalt des Lebens sind, dann wird es schwierig. Und dann müssen wir auch noch sagen, was ist mit all jenen, die auch ungewollt keine Kinder haben, was auch die Gründe sein mögen. Ist deren Leben sinnlos? Wenn es das nicht ist, dann muss die Arbeit noch hinhalten. Das könnte doch auch noch was so sein. Arbeit. Ich finde es zum Beispiel ganz genial, mit Menschen zu sprechen, die wirklich im Leben was erreicht haben, die etwas vielleicht gegründet haben und so weiter. Aber kann es den Inhalt des Lebens sein? Giuseppe Garibaldi, der sagt, der Wert eines Menschen wird bestimmt durch den Nutzen, den er seinen Mitmenschen bringt. Wie unbarmherzig ist denn das? Oder? Wahnsinnig unbarmherzig. Was passiert, wenn du die Leistung nicht mehr bringst, dann kannst du auch dich vergleichen mit einer Maschine. Dann wird sie nämlich eingeschrottet, dann wird sie alteisen, das bringt dann wenigstens noch ein bisschen was. Aber wenn wir uns darauf reduzieren, und da stehen wir immer wieder in der Gefahr, dann kann man uns ja verschrotten. Arbeit ist wichtig, glaube ich. Es ist sogar sinnstiftend, glaube ich auch. Arbeit ist sinnstiftend. Es gibt auch Identität. Es ist schwierig, wenn man lange Zeit keine Arbeit hat. Das macht etwas mit uns. Aber wir merken, es kann nicht der Sinn des Lebens sein. Vielleicht ist es dann, dass wir wenigstens Erfolg haben. Das könnte ja auch noch sein. Oder Karriere machen. Das finde ich immer wieder toll, wenn Leute wirklich sich einsetzen, sich weiterbilden, etwas entwickeln und so weiter. Aber taugt das wirklich als Sinn des Lebens? Stell dir mal eine Karriereleiter vor, also eine Leiter, die da steht Was steht auf der obersten Stufe? Was steht dort? Ja, das ist die letzte Stufe. Das ist die letzte Stufe. Einmal ist fertig. Und dann? Dann verlieren wir den Sinn, wenn das so ist. Was kommt danach? Und jetzt könnten wir da noch andere Dinge hinschreiben, Eigenheim oder man geht reisen oder was auch immer, oder? Man könnte da noch verschiedene Dinge hinschreiben. Wir merken, irgendwie sind wichtige Dinge. Es ist nicht so, dass das unwichtig ist. Alles sinnvolle Dinge, aber etwas, das sinnvoll ist, also genießen ist sinnvoll, Partner ist sinnvoll, Kinder, Arbeit, Erfolg haben im Haus, kann alles sinnvoll, ist sinnvoll. Aber der Sinn des Lebens sein, also wie das Fundament sein, wenn man da das Fundament hinmachen würde, darauf stehe ich. Mein Fundament ist mein eigenes Haus, meine Arbeit. Dann merken wir, das hält nicht. Man stellt sich in Fachkreisen die Frage, warum ist diese Frage nach dem tiefsten Sinn des Lebens vielen Menschen abhanden gekommen? Warum ist das so? Und dann sagt man, das komme daher von einem, jetzt muss ich lesen, reduktionistischen Menschenbild. Also das heißt, man reduziert den Menschen auf rein eine biologische Masse. Du bist eine biologische Masse. Bist zufällig hier und gehst zufällig wieder weg. Mehr aber auch nicht. Also man könnte sagen, wir sind so etwas wie eine hochentwickelte Biomaschine. Aber wenn wir das sind, dann ist das die Frage nach dem Sinn des Lebens. Was der Sinn ist unseres Lebens, absurd. Dann ist es wirklich so, wie Adrian am Anfang gesagt hat, dann ist einfach das Leben, ist Leben und fertig. Dann ist das einfach der Sinn. Aber wir spüren alle, das ist es nicht. Das ist es nicht. Genau das geschieht nämlich, wenn wir Gott ausklammern in unseren Überlegungen. Wenn er nicht auch wichtig ist, sogar Viktor E. Frankl, er war Jude, für ihn war klar, das Religiöse gehört mit hinein, wenn er mit Menschen diese Logotherapie, diese Sinntherapie macht. Ohne geht es nicht. Es gibt etwas außerhalb von uns, das vielleicht schwer zu definieren ist, aber das ist wichtig. Es geht nicht ohne. Wir finden den Sinn nicht alleine im Hier und im Jetzt und in mir. Das hat alles mit mir zu tun. Ich finde es da nicht alleine da drin. Und deshalb wollen wir Gott mit einbeziehen. Es gibt einige Worte in der Bibel, und da heißt es im Psalm 139 zum Beispiel, deine Augen sahen mich, da ich noch gar nicht bereitet war, und alle Tage waren, und das sagt Gott, in dein Buch geschrieben oder über Gott, die noch werden sollten, von denen keine da war. Oder in Epheser lesen wir, denn in Christus hatte uns, also dir, schon vor der Erschaffung der Welt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes, untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart erfüllt von seiner Liebe. Das war angelegt. Als er vor die Welt geschaffen wurde, war das angelegt. Das heißt, vor unserem Leben oder zu unserem unser Leben ist, und deshalb habe ich hier vorne so einen Raum gelassen, steht ein großes Ja. Gott sagt Ja. Das heißt, du bist nicht einfach Zufall. Du bist vielleicht zwar zufällig entstanden, weil sich aus den Millionen Spermien da das Ei gefunden hat, das war vielleicht zufällig, ist vielleicht genau das passiert, was da, ich lese euch, was da in diesem Buch steht. Ich habe mir das noch nie so genau überlegt, ob diese Spermien sich auch Gedanken machen, aber hier macht eine Spermie sich Gedanken, wo sie künftig wohnen wird. Du meine Güte, ist das hier ein Getümmel? Die Sache war, verstehen Sie, kaum hatte sich das Gerücht verbreitet, man erwöge ernstlich jemanden in das nette Wohnschlafzimmer reinzunehmen. Es hatte lange leer gestanden und jetzt ermöglicht die Wirtschaftslage eine Vermietung. Setzt ein riesiger Zulauf ein. Wir waren mindestens 300 bis 400 Millionen potenzielle Mieter. Und jeder wollte der Erste sein. Verstellte dem anderen den Weg und drängte sich vor, aber eine Million nach der anderen fiel zurück und schließlich blieb ich übrig. Der Winzling, ich. Wenn Sie mich sehen wollten, Elektromikroskop. Denn ich bin noch sehr, sehr klein. Und jetzt brauche ich nur noch mit der Hausverwaltung Kontakt aufzunehmen. Dann wird, wie ich annehme, das mit dem Mietvertrag schon in Ordnung gehen. Also, natürlich, da ist der Mann und das Mami und der Papi zusammengekommen und zufällig hat sich diese Spermie mit dem Ei verbunden und das Ei hat gesagt, willkommen bei mir und so. Aber dahinter steht genau das, dieses Ja von Gott. Alles ist angelegt. Er sagt, ja, schön, dass du da bist. Du bist gewollt, du bist geliebt. Ich kenne dich schon mit Namen. Einige Stellen, die wir in der Bibel lesen. Und das ist doch gut zu wissen. Es ist gut zu wissen für dich. Dieses Ja. Wisst ihr was? Lässt keinen Raum für Minderwertigkeit. Deshalb sollten wir uns immer wieder darauf zurückbesinnen. Warum bin ich eigentlich da? Wegen dem? Das werde ich sowieso nicht richtig schaffen, alles. Aber wegen dem? Weil einer Ja sagt. Dieser einer ist Gott. Er hat schon lange Ja gesagt. Und das zu wissen, das ist eine tiefe Gewissheit. Das ist das Fundament. Das ist das Fundament von meinem Dasein. Das ist das Fundament. Und dann, wenn das da ist, dieses Ja da ist, dann dürfen wir uns darüber Gedanken machen und sagen, ja, jetzt kann ich auch wissen, wofür ich lebe. Oder man könnte auch fragen, was soll ich mit meinem Leben anfangen? Und jetzt sind wir ja plötzlich wieder hier. Ich möchte genießen, ich möchte einen Partner haben, ich möchte Kind, ich möchte Arbeit, ich möchte Erfolg, ich möchte ein Haus. Das darf alles seinen Raum haben. Aber wir merken, es bietet sich nicht so an, wenn es wirklich das Fundament, der Sinn des Lebens sein sollte. Der Benediktinerpater Anselm Grün sagte einmal, Gott hat jedem Menschen eine Aufgabe übertragen, dies zu erkennen, sei letztlich der Sinn des Lebens. Was ist denn der Sinn? Von hierher gesehen, von Gott her gesehen. Da heißt es zum Beispiel Johannes 4, Vers 23, aber die Zeit kommt, es ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Also, was ist, wofür soll ich leben? Für die, man könnte sagen, jetzt so fromm ausgedrückt, für die Anbetung von Gott. Ja, aber ich muss ja auch noch arbeiten und ich muss auch noch genießen und so weiter. Merken wir, ist das ein Widerspruch? Kommen wir noch drauf. Und das Zweite noch, Jesus hat uns die Aufgabe anvertraut, die Versöhnungsbotschaft Gottes zu verkünden. An einer wird übersetzt, wir sind Botschafter an der Stelle von Gott oder von Christus. Und noch eine dritte, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Geschwister, Geschwister sind welche? Sind Menschen, die sich für ein Leben mit Jesus entschieden haben, das sind Geschwister. Dann gehören wir dazu. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Geschwister, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Wie geht denn das? Du kannst gut reden, du bist Pfarrer, oder? Du machst ja das. Das meinen wir oft. Aber du machst das nicht, wenn du im Büro bist, wenn du zu Hause für deine Kinder schaust, wenn man den Wein abfüllt, dann machen wir das alles nicht. Das ist ein Fehler. Wer schon zu mir in Gespräche gekommen ist, der weiß, dass ich fast ein bisschen energisch bin und sage, ich möchte gerne, eben weil ja immer die Frage kommt, was soll ich eigentlich und was hat Gott vor mit meinem Leben, dann sage ich, könntest du für dich ein Lebensziel formulieren. Was möchtest du erreichen? Woran möchtest du dich orientieren? Und dann sagst du vielleicht, ja, mein Lebensziel wäre ein Haus. Zack, also ich nehme das Haus und setze das hier hin. Das soll dein Lebensziel sein, oder? Merken wir, ich nehme das Haus als mein Lebensziel. Wir haben schon gemerkt, wird schwierig, oder? Weil eines Tages ist das Haus fertig oder es brennt ab und dann ist mein Lebensziel abgebrannt. Oder ich nehme die Arbeit nach hinten, die wird zu meinem Lebensziel, guter Jobber, Vollgas, einfach Vollgas gehen. Und dann, vor kurzem wieder einen getroffen, der frisch pensioniert ist, es ist schon noch ein bisschen schwer, nichts mehr zu machen. Ich bin für nichts mehr da. Dann habe ich mein Lebensziel verloren. Merken wir, wenn, könnte es sein, überleg mal, dass du dein Lebensziel in diese Richtung formulierst, dass es etwas mit Gott zu tun hat. Die Worte, die hier stehen, ich möchte mit meinem Leben, dass damit Gott angebetet wird. Kann man das, wenn man im Büro sitzt? Ja, dann kommt es darauf an, wie man unterwegs ist, oder? Dann geht man anders mit den Menschen um und so weiter. Man könnte auch sagen, was ist deine Berufung? Könnte man hier auch sagen. Oder woran orientierst du dich? Was ist für dich das Wichtigste im Leben? Reinhold Rute hat einmal gesagt, dass ein Seelsorger hat gesagt, mein Lebensziel prägt mein Lebensstil. Das heißt, wenn ich da hinten irgendwas mit Gott einfüge, dann hat das plötzlich eine Auswirkung auf meinen Erfolg, aufs Haus vielleicht auch. Okay. Das heißt, wenn ich dort einfüge, dass das irgendwie mit Gott etwas zu tun hat, dann werde ich doch anders handeln. Aber wenn hier hinten Erfolg die oberste Maxime ist, den Sinn des Lebens ist, dann werde ich alles daran setzen, dann ist mir das, was herum passiert, meine Mitmenschen, aber so etwas von egal. Und da werde ich meine Steigeisen denen reinhauen, damit ich möglichst hochgehen kann. Dann ist mir alles rundherum egal. Was ich will, ist Erfolg. Aber wenn das was mit Gott zu tun hat, wenn ich sagen will, auch in meinem Erfolg möchte ich Gott anbeten. Ich kenne einen Unternehmer, der hat wirklich enormen Erfolg gehabt. Und eines Tages sagte er mir, weißt du, Markus, je mehr ich verdiene, je mehr kann ich für Gott einsetzen. Und der hat es gemacht. Tausende hat er weggegeben. Hat Menschen in seiner Firma angestellt, die gar nicht dort gearbeitet haben, sondern irgendwo teilzeitlich in einer Kirche, weil die konnten es sich nicht leisten. Merken wir, er wollte auch Erfolg, aber er hat es für was anderes eingesetzt. In meiner Aufgabe als Pastor, das für mich eine sinnvolle und schöne Aufgabe ist, ist es gefährlich, aber es darf nicht sein, dass meine Aufgabe mein Lebenssinn ist. Ich sage auch jemals, da sind manchmal die Leute ein bisschen geschockt, Pastor sein ist nicht meine Berufung. Ja, aber du bist doch. Es ist genau gleich, meine Berufung ist, sag's wieder fromm, Jesus nachzufolgen. Und in diesem Jesus nachfolgen möchte ich das tun, was er möchte. Deshalb habe ich schon für mich auch so eines Tages so ein Lebensziel gewählt. Und das heißt, kommt aus dem Thessalonicher Brief, dort heißt es, 1. Thessalonicher 1, Vers 9, dort heißt es, du hast dich abgewendet von den Göttern, also von dem, was nichtig ist, und hast dich Christus zugewandt, um ihm zu dienen. Das ist für mich, das leitet mich an. Ich möchte mit dem, was ich tue, ihm dienen. Das heute hier, das ist eine kleine Möglichkeit von meinem Gott dienen, dass ich hier predige. Aber das ist ja nur eine halbe Stunde in der Woche. Und das nicht mal, weil der Robin ist auch noch und der Wilf auch, die müssen ja auch noch was zu tun haben. Die sollen ja auch noch das tun, was Gott möchte. Also es gibt scheinbar noch mehr. Ich weiß, das tönt ein bisschen fromm, aber ich möchte mich daran orientieren. Wenn ich Bus fahre, jetzt wenn ich wieder Bus fahre, dann mal, orientiere ich mich auch daran. Schaut, jemand hat ihm gesagt, ich staune immer wieder, dass du da nicht so frustriert bist, dass du im Moment nicht mehr Bus fahren darfst. Doch, manchmal bin ich ein bisschen frustriert und auch traurig, dass es nicht geht. Aber es ist genau das. Wenn das mein Lebenssinn gewesen wäre, was hätte ich denn noch, wenn ich das nicht mehr kann? Dann wäre es ja, das wäre ja fatal, das wäre ja schlimm. Mit 31 Jahren, ich war noch nicht lange Pastor, musste ich erleben, wie die Gemeinde, in der ich war, zerbrach. Es gab eine Trennung und das war eine Katastrophe für mich. Und ich bin selber fast daran zerbrochen. Später konnte ich das ein bisschen besser einordnen und wenn ich heute zurückblicke, hat das genau damit zu tun. Ich habe mich so in diese Aufgabe hineingegeben, dass Pastor sein in dieser Kirche war mein Lebenssinn und jetzt zerbricht diese Kirche und ich auch. Ja, dann muss dieser Leben, dann zerbricht doch alles. Als ich dann anschließend eine Kirche übernahm in der Ostschweiz, wo ich hergekommen bin, weil ich hierher kam, in Abon übernahm ich dort eine Kirche, die zerbrochen war. Von den 130 Gottesdienstbesuchern waren am Schluss noch 35 übrig. Und die ersten 10 Jahre waren schlimm. Für einen, der was reißen will, der was bewegen will, der. Und ich musste aushalten. Und es war mir oft, als würde mir Gott sagen, Markus, jetzt musst du es buchstabieren, Gott zu dienen, auch in diesen schwierigen Umständen. Du hast es ja gesagt, dass du das möchtest. Versteht ihr? Das hat dann geholfen, nicht davon zu laufen. Was möchte ich sagen damit? Gott kann unser Leben auch Gott kann unserem Leben auch in schwierigen Umständen einen Sinn geben. Nicht ein lockeres Leben ist der Sinn des Lebens, sondern dass er uns anleitet und hilft, damit umzugehen. Und ich mache den letzten Gedanken, ich weiß, wohin die Reise geht, das gehört auch dazu. Für Menschen, die wissen, dass ihr Ursprung Gott ist, also hier, dass dort der Ursprung liegt, deren Leben endet nicht einfach im Tod. Das ist zwar die biologische Reise, die wir gehen, das ist richtig, aber sie endet nicht dort. Unser letztes Ziel ist nicht der Tod, sondern es gibt ein letztes Ziel und das ist die Gemeinschaft mit Gott. Dafür sind wir geschaffen. Biologisch hast du und ich ein Verfallsdatum. Geistlich haben wir keines. Gott hat uns für etwas anderes bestimmt. Es heißt im Philipperbrief, denn Christus ist mein Leben, aber noch besser wäre es zu sterben und bei ihm zu sein. Paulus wusste das, ich werde bei ihm sein. Gut, wenn man das weiß. Oder Johannes 14, Jesus sagt, es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Und noch eine letzte Stelle in Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, wo es heißt, Gott wird bei den Menschen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Also diese Perspektive, die ist eigentlich das Entscheidende. Mit dem besten Lebensziel, das wir formulieren, also hier mit dem Lebensziel, das ist auch noch nicht alles, sondern es gibt ein Mehr, auch etwas, das danach kommt. Und es heißt, das dürfen wir wissen. Das heißt, Ich bleibe über den Tod hinaus Gottes gegenüber. Und jetzt seht ihr hier, wollte es ein bisschen darstellen mit diesem Bogen. Merken wir, hier fängt es an und es geht durch. Und das ist eingeschlossen. Merken wir, einfach gesagt, das ist der Sinn des Lebens. Ich sage nicht, das gehört nicht dazu. Es gehört anders dazu. In einer anderen Form gehört es dazu. Es wäre ja schön, oder mir ja, wahrscheinlich, also nein, ich fände es nicht schön, ich fände es langweilig, den ganzen Tag auf dem Sofa, oder die sagen, ich möchte auf eine einsame Insel. Also wie langweilig ist denn das? Wisst ihr, was das Problem ist? Wenn ich mich zu Hause lassen könnte, also mein Ich zu Hause lassen könnte, dann wäre es wahrscheinlich ideal. Aber ich muss mich ja mitnehmen und dann wird es schwierig. Wie halte ich mich aus? Also, es wird vollendet in Gottes neuer Welt. Sehnsucht nach dem Sinn des Lebens, ich fasse zusammen. Du hast Sehnsucht nach Sinn, das heißt, du bist normal. Auch wenn das ganz stark wird. Du bist mehr als ein biologisches Produkt. Viel mehr. Deine Bemühungen nach Sinn sind sinnvoll, aber begrenzt. Das ist der Teil, begrenzt. Deine Sehnsucht wird gestillt, wenn Gott die Hauptrolle spielt oder spielen darf. Und der letzte Gedanke, mit Gott hat dein Leben Sinn und eine ewig bleibende Würde. Und jetzt bete ich mit einem Wort aus dem Epheserbrief und ich lade dich ein, dazu aufzustehen. Und das möchte ich dir zusprechen, was dort im Epheserbrief steht. Ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, dir durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben, sodass du ihn und seinen Plan immer besser erkennst. Er öffnet dir die Augen, damit du siehst, wozu du berufen bist, worauf du hoffen kannst und welches unvorstellbare reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Amen.